Schön. Wenn dann alle einen Platz gefunden haben, dann würde ich euch ganz herzlich begrüßen wollen zu der dritten Sitzung der KUB-Veranstaltungsreihe Migration macht soziale Arbeit. Die heutige Sitzung ist der zweite Teil mit dem Titel Migrationssozialarbeit in der postmigrantischen Gesellschaft. Und ich würde gerne mit euch zusammen unsere heutigen Gäste begrüßen. Ganz außen sitzt Myrto, das heißt Gäste und Veranstaltenden, besser gesagt. Myrto von der KUB. Nebendran sitzt Juliana Kadakayali, Professorin für Soziologie. Neben mir sitzt Barbara Schäuble, Professorin für diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis. Und mein Name ist Lea. Ich werde euch heute durch den Abend moderieren, vor allem die Diskussion nachher leiten und mich ansonsten weitestgehend im Hintergrund halten, beziehungsweise Myrto und ich, wir sind immer ansprechbar auch. Zu dem Ablauf, es wird einen Beitrag geben von Juliane und Barbara. Danach wird sich eine kleine Pause anschließen. Und dann laden wir euch alle ein zu der Diskussion, die wir etwa bis 21 Uhr geplant haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr noch da bleibt, wenn ihr Lust habt, euch mit uns auszutauschen, zu diskutieren und die Ideen, die wir hören, weiterzuentwickeln. Genau, und wer natürlich gehen muss, gehen möchte, da ist die Pause ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, ganz am Eingang, da ist ein großes Papier, wo drauf steht Feedback. Da dürft ihr sehr gerne auch alles Mögliche hinterlassen, was euch aufgefallen ist während der Veranstaltung. Positives, Negatives, Kritik. Dafür ist Platz genug. Da sind auch noch Blätter hinten dran. Und die nehmen wir gerne wieder mit und arbeiten dann auch eventuell Kritik, Verbesserungen und so weiter in die kommenden Veranstaltungen mit ein. Genau, und bevor es losgeht, gebe ich das Wort an Myrto nochmal ab, die noch mal kurz was sagt zu der KUB selbst und zu der Veranstaltungsreihe sowie zu dem Thema des heutigen Abends.
Danke, Lea. Okay, also wie gesagt, es ist der zweite Block und unsere dritte Sitzung insgesamt. Ich will ganz kurz was zur KUB sagen, weil ich nicht weiß, ob die alle kennen. Die KUB, das ist eine Abkürzung für Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrantinnen. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1983 existiert, hier in Kreuzberg ansässig ist in der Oranienstraße. Die Arbeit konzentriert sich vor allen Dingen darauf, Geflüchteten und Migrantinnen Asylrechtsberatung und Aufenthaltsrechtsberatung zu geben, aber auch psychosoziale, soziale Beratung und Deutschkurse. Wir sind die Fachgruppe SPAM, das steht für Spekulation. Ich muss auch immer gucken, Abstraktion und Metaphysik, damit ich die Begriffe nicht vertausche. Und wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf eine kritische und theoretische Reflexion von Migrationssozialarbeit. Das ist so das, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und unser Kerngeschäft, sag ich mal, also das, was wir hauptsächlich zurzeit machen, ist diese Veranstaltungsreihe Migration macht soziale Arbeit. Und dazu laden wir Menschen ein, die sich auf der wissenschaftlichen Ebene theoretisch mit Migrationssozialarbeit auseinandersetzen, aber auch auf praktischer Ebene, also Praktikerinnen, Aktivistinnen sind hier bei uns zu Gast und mit denen möchten wir dann immer in Diskussionen kommen. Also auch hier nochmal von mir, wie Lea gerade auch schon gesagt hat, wir möchten gerne offen diskutieren nach dem Input und freuen uns, wenn ihr auch alle dann noch bleibt und weiter an Gedanken anknüpft, die hier geäußert werden und Überlegungen weiterentwickelt mit uns zusammen. Unsere Veranstaltungsreihe vielleicht nochmal ganz kurz, die geht über ein Jahr ungefähr. Also das ist sozusagen unser Ziel. Wir haben angeknüpft an den Thementag im letzten Jahr und haben jetzt im Prinzip im Januar angefangen, weiter daran zu arbeiten. Und Fragen, die uns umtreiben, sind, wie Migrationsbewegung sich auf soziale Arbeit auswirkt, ja, was das für die soziale Arbeit bedeutet, wie die Aufgabe insbesondere der Migrationssozialarbeit sich dadurch verändert, ja, der Schwerpunkt vielleicht auch, wie die Zielgruppe definiert ist, ja, und vor allen Dingen aber auch, in wessen Auftrag Migrationssozialarbeit operiert. Das ist eine Frage, die uns im Prinzip auch schon in der ersten Sitzung beschäftigt hat und ich denke auch in allen Folgesitzungen beschäftigen wird. Heute, zweiter Teil, postmigrantische Gesellschaft. In der letzten Sitzung, in der letzten Veranstaltung hatten wir Praktikerinnen, zwei Gäste von Allmende e.V., dem Verein, und die haben vor allen Dingen gesellschaftliche Veränderungen aus ihrer Perspektive beziehungsweise aus der Perspektive des Vereins mit uns diskutiert, und heute möchten wir nochmal auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene über postmigrantische Gesellschaft, Migrationssozialarbeit sprechen und schauen, was das konkret auch bedeutet in der Praxis, wenn wir von der postmigrantischen Gesellschaft wirklich ausgehen, was das eben für Veränderungen, aber auch Chancen und diesen Perspektivwechsel mal konkret anzugucken. Und damit würde ich an euch weitergeben, ja, und gar nicht so viel mehr zu diesem Konzept sagen.
Ja, gut, dann starte ich, oder? Genau. Ich freue mich sehr über die Einladung, oder wir haben uns beide, glaube ich, sehr über die Einladung gefreut. Nicht zuletzt auch, weil wir glauben, dass wir uns ein gemeinsames Verständnis der gegenwärtigen Situation erarbeiten müssen, zu dem wir ein bisschen beitragen können, aber zu dem auch alle anderen hier im Raum beitragen können. Ich habe in den 1990er Jahren selbst mal in einem ähnlichen Büro wie der Krupp auch Beratung gemacht, obwohl ich eigentlich angetreten war, politische Strategien und Kampagnen zu entwerfen, sind wir ziemlich untergegangen in Beratungsanliegen. Und das ist vielleicht auch ein Verweis darauf, dass ich denke, wir sind in einem Feld, wo es unheimlich schwer ist, sowas wie Strategien zu bestimmen, weil es immer so wahnsinnig viel zu tun gibt. Und das wird aber aus meiner Sicht relativ entscheidend sein, Schwerpunkte zu setzen im eigenen Handeln, um Konflikte, die anstehen, auch tatsächlich zu führen. Und da ist die soziale Arbeit als Profession gewissermaßen einer von mehreren Bündnispartnern, neben den Organisationen von Migrantinnen und Geflüchteten und People of Color sind natürlich Organisationen wie die KUP da noch im Gespräch, sind soziale Bewegungen aller Art im Gespräch, ist aber auch eine Profession im Gespräch, die sich selbst den Auftrag gibt, auch gesellschaftliche Entwicklungen zugunsten von Menschen und nicht von Staatsbürgern weiterzutreiben. So. Und insofern ist genau die Frage, quasi schaffen wir es, uns ein gemeinsames Verständnis von den Konflikten zu erarbeiten, in denen sich dieses Feld gerade befindet, die sich auch gesellschaftlich so abspielen. Das heißt, wir versuchen jetzt im Wesentlichen die soziale Arbeit einerseits als einen Forschungszusammenhang, zum anderen aber auch als einen Praxiszusammenhang, also wir nennen das sozusagen die Profession, im Kontext postmigrantischer Verhältnisse zu verorten. Und dabei denken wir nicht nur an das, was man die ganze Zeit so als allererstes denkt, nämlich wie sind Sozialarbeiterinnen so drauf, sozusagen handeln die ethisch angemessen oder so, sondern eben auch an die Frage von dem Kontext, in dem wir handeln. Also in welchen Organisationen können die eigentlich handeln und in welcher Gesellschaft handeln die sozusagen. Also wir versuchen quasi vom Einzelnen bis zur Gesellschaft hin zu denken, weil das sozusagen man schnell in die eine oder andere Richtung hin verkürzen kann. Und sozusagen die Debatten oder Fragen, die sich jetzt an die soziale Arbeit stellen, die wirken ja relativ neu, weil sie sich mit der Flüchtlingseinwanderung der Jahre 2015-16 als sozusagen gesellschaftliches Bewusstsein überall verbreitet haben. Das heißt, damit sind auch allgemeine Diskurse zur Migrationsgesellschaft oder zu postmigrantischen Verhältnissen nochmal auf die Tagesordnung gerückt. Und das heißt, für die soziale Arbeit ist etwas gegenwärtig geworden, was hier in gewisser Hinsicht vorher gar nicht so gegenwärtig gewesen ist. Wenn man nämlich immer von einem Hilfesystem ausdenkt, was relativ gut ausgestattet ist, auch wenn es krisengebeutelt ist, einem sozialstaatlichen Hilfesystem, dann stellt man sich immer nur die Fragen, die im Hilfesystem gestellt werden. Und man wendet sich nur den Leuten zu, die im Hilfesystem auch tatsächlich adressiert werden. Und da ist soziale Arbeit oder hat soziale Arbeit eigentlich immer eine Unterscheidung in sogenannte Handlungsfelder der sozialen Arbeit getroffen und ein Feld der Migrationssozialarbeit, was dann so ein Spezialfeld in dieser allgemeinen Linie ist. Und das funktioniert so nicht mehr sozusagen. Das ist in allen Beteiligten mittlerweile klar. Und das heißt, Fragestellungen, die mit gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zu tun haben, nämlich dass Flucht und Migration, Transmigration im Zusammenhang mit Globalisierung zu interpretieren sind, und keine situative Erscheinungsform nur sind oder so. Das stellt sich auch für die soziale Arbeit. Und das heißt, der sozialen Arbeit wird zunehmend bewusst, dass sie in einem größeren gesellschaftlichen Konflikt situiert ist, der uns als erstes so entgegentritt, zum Beispiel in Form von diesem Aufruf, den wir hier vom AKS München Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit bekommen haben, wo die sagen, wir sind Sozialarbeiterinnen und keine Abschiebehelferinnen, weil die bayerische Landesregierung versucht, sie darauf zu verpflichten, mehr oder weniger Rückkehrberatung zu machen. Und sozusagen damit im Prinzip die Leute entweder auf die Rückkehr oder die Abschiebung, aber nicht auf die Ausnutzung ihrer Rechtsmittel hin zu beraten. Und das heißt, das tritt uns als so vereinzelte Versuche, jetzt sozusagen den universalistisch orientierten Anspruch der Profession zu formulieren, sozusagen das wird versucht zu regulieren, ja, mit solchen Initiativen. Und da wird uns ein Konflikt bewusst, der in gewisser Hinsicht verläuft, einerseits zwischen Migration als einer allgemeinen, historisch dokumentierten menschlichen Strategie, Beziehungen und Zusammenhänge, die das befördern, wie zum Beispiel der inklusiven Logik des Liberalismus, wo nicht danach gefragt wird, wer ist eigentlich wer bei mir arbeitet oder so. Das ist eine politische Regulation, wer wo leben darf, aber sozusagen aus wirtschaftlichen Zusammenhängen ist es eigentlich völlig, also oder nicht bedeutend sozusagen, zählt die Arbeitskraft. Genauso gibt es auch eine expansive Logik von demokratischen Argumentationen und es gibt zugleich eine exklusive Logik von Nationalismus oder von sowas, was man deutschen Primat nennen könnte oder sowas. Ja, also das ist sozusagen ein Konflikt, der sich zwischen Öffnung und Schließung befindet. Und die soziale Arbeit ist da drin insofern positioniert, weil sie an diesem Konflikt ohnehin bereitsteht. Also die muss sich ganz kategorisch in all ihren Handlungszusammenhängen immer wieder fragen, wenn man soziale Arbeit historisch anguckt, treten wir eigentlich für sowas ein wie die Erweiterung von menschlichen Handlungsmöglichkeiten oder treten wir ein für die Kontrolle und Regulation von menschlichen Handlungsmöglichkeiten? Erstmal als eine politische Frage, ja. Dann muss man sich fragen, für wessen Interessen treten wir eigentlich ein? Für die von Einzelnen und Subjekten oder denen der Gesellschaft? Und wer formuliert denn dann sozusagen die Aufträge an die soziale Arbeit? Und es stellt sich die Frage, versteht sich soziale Arbeit als ein nationales oder ein internationales, internationalistisches, universelles Unternehmen? Ja, also kann soziale Arbeit und will soziale Arbeit an ihre universalistischen und humanistischen Traditionen andocken, indem sie eben sagt, wir arbeiten für Menschen? Und bedeutet das, dass man schwerpunktmäßig seine Arbeit auf die Dominanten oder die Marginalisierten richtet? Wo sozusagen muss soziale Arbeit sich eigentlich in diesen Konflikten positionieren? Und das tut sie in jeder ihrer x-beliebigen Handlungen. Muss ich mich als praktische Sozialarbeiterin immer fragen, wie viel meiner Zeit verwende ich für was sozusagen? Wofür habe ich Zeit? Wofür nehme ich mir Zeit? Wofür habe ich keine Zeit? Substanziell habe ich natürlich nie Zeit sozusagen, ne? Und vor allen Dingen nicht für die übergeordneten Fragen. Ich kann halt immer nur einzelne Leute mal ebenso beraten. Wenn ich tatsächlich sozusagen den übergeordneten Zusammenhang thematisieren will, wenn ich darin eigene Schwerpunkte setzen will, und dafür würden wir uns natürlich aussprechen, dass soziale Arbeit an diesem Punkt konfliktorientierter wird, dann muss ich mir aus der Einzelfallberatung heraus die Zeit nehmen, das heißt auch einzelne Leute gegebenenfalls nicht zu beraten und zu unterstützen, um strukturelle, einzelfallübergreifende Arbeit zu machen und überhaupt einfordern zu können, dass ich mehr Mittel und Möglichkeiten dafür habe, für übergreifende Strategien. Und man kann sagen, dass sich die Profession dieser Widersprüche im Prinzip nicht bewusst ist, und das heißt, dass sie zu einer Kraft oder zum Bestandteil einer Politik werden kann, die selbst auf die Abschreckung unerwünschter Flüchtlinge zielt, indem sie Zugangswege erschwert, Leistungsansprüche reduziert und Abschiebungen forciert. Also wenn man darin keine Akzente setzt, dann wird diese Profession, so wie sie es in anderen Feldern zum Teil auch bereits tun, sich auch mit sozusagen an Strategien der Anpassung und Regulierung beteiligen. Und das ist jetzt sozusagen auch eine Entscheidung, die man treffen muss, weil nämlich natürlich diese einzelne Profession, so ethisch fundiert, wie sie denn sein mag, mit Bezug auf Menschenrechte, große Fragen der Gesellschaftspolitik, der Außenwirtschafts- und Außenhandelspolitik, also alle globalen Fragen, die sich eigentlich stellen, wenn man sozusagen über globalere Gerechtigkeitsstrategien nachdenkt, nicht bearbeiten kann, wenn sie sich nicht politisch artikuliert, wenn sie nicht Bündnisse sucht und versucht, auf diese großen Fragen mit einer Antwort zu finden. Jetzt kann man sagen, die Organisationen sozialer Arbeit verändern sich. Sie greifen auch also Fragen der Migrationsgesellschaft zunehmend auf, aber das werden sie nur in einem begrenzten Maße tun können, sozusagen. Also wenn ihr, wie ich das gehört habe, viele Formulare übersetzt, die eigentlich die Berliner Verwaltung oder andere Institutionen übersetzen müssten, dann kann man sagen, da mögen vielleicht auch noch einzelne interessierte Leute in der Verwaltung sitzen, aber in hohem Tempo werden sich diese Organisationen nur sehr langsam verändern können, sozusagen. Ob das jeweils gewollt ist, ist die nächste Frage. Also sozusagen, wir haben zwar einen organisationalen Wandel, aber der wird sehr, sehr langsam gehen und von politischen Strukturen abhängen, und wir haben bereits jetzt eine Unterschichtung des Unterstützungsarbeitsmarktes in diesem Feld. Also die KUB arbeitet unentgeltlich, viele Leute wie zum Beispiel die Stadtteilmütter oder Leute wie die Integrationslotsen oder wie immer die jeweils in den verschiedenen Städten heißen, arbeiten weit unterhalb des Niveaus, was Sozialarbeiterinnen verdienen, was Sozialarbeiterinnen auch an Möglichkeiten erhalten. Das heißt, es gibt eine auch sozusagen, wenn man so will, ethnisierende Unterschichtung des Unterstützungsarbeitsmarktes, und das wird auf lange Sicht auch so bleiben, und es ist nicht anders zu erwarten. Insofern wird es Zeit, dass wir uns die Konflikte vergegenwärtigen und auch die Anschlussstellen vergegenwärtigen, an denen wir Akzente setzen können in Bezug auf Fragestellungen der sozialen Arbeit in der postmigrantischen Gesellschaft. So.
Das ist mein Stichwort. Ich brauche mal das Mikrofon. Ich habe heute schon 8 Stunden Lehre hinter mir. Ich schaffe das, glaube ich, nicht mehr in diesen Raum so laut reinzusprechen. Genau, die postmigrantische Gesellschaft. Ja, mit der mache ich jetzt weiter. Und zwar damit, dass ich versuche, diesen Begriff nochmal ein bisschen genauer zu bestimmen. Denn wenn wir uns fragen, was für eine Rolle eigentlich die soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft spielen kann oder spielen soll oder was wir uns für sie wünschen, dann brauchen wir natürlich erstmal vielleicht nochmal so eine kleine Bestimmung davon, was denn eigentlich aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse überhaupt ausmacht. Was wir feststellen können, ist, dass auf der einen Seite momentan stark so ein migrationsbezogener Pragmatismus überall sich Bahn bricht. Man muss eben anpacken, Dinge müssen geregelt werden, alle fassen mit an. Das ist meistens eine Haltung, die ohne eine breitere gesellschaftstheoretische Rahmung auskommt und die oft ja auch nicht unbedingt dazu führt, dass Menschen das, was sie tun, eigentlich in einer größeren Analyse vielleicht verorten oder reflektieren. Auf der anderen Seite dominieren Analysen, die insbesondere das, was ich jetzt mal einen entfesselten Rassismus nennen möchte, fokussieren. Entfesselter Rassismus, damit meine ich sowas wie die Hetzjagden auf Geflüchtete in Bautzen, Brandanschläge auf Sammelunterkünfte in Freital oder Heidenau, die hohen Wahlerfolge der AfD oder sowas wie eben dieser Dauerbrenner Pegida. Das ist sozusagen das, was vielleicht der entfesselte Rassismus ist. Daneben können wir auch feststellen, dass sehr nachdrückliche Beschneidungen des Asylrechts oder Beschränkungen in Bezug auf den Familiennachzug oder die Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten doch vergleichsweise einfach sozusagen politisch durchgesetzt werden mit relativ wenig, Öffentlichkeit, ja, oder kritischer Öffentlichkeit, die das überhaupt bemerkt, zur Kenntnis nimmt und dagegen protestiert. Das führt häufig dazu, diese Konzentration auf das, was ich eben entfesselten Rassismus nenne, dass sehr häufig nur noch Rassismus im Sinne einer Gewalt, eines offenen Gewaltaktes thematisiert wird und eigentlich nicht mehr im Sinne einer Gesellschaftsstruktur, die eben auch auf der Ebene der Ökonomie, auch im Sinne von eines politischen Ausschlusses und so weiter passiert. Das ist doppelt problematisch. Zum einen ist es problematisch, weil eben, wie gesagt, diese strukturellen Aspekte des Rassismus dabei oft hinten runterfallen. Und am Ende, wie gesagt, es nur noch um die Frage geht, wo sind wie viele Nazis, wer ist sozusagen körperlich durch Übergriffe bedroht und wer nicht oder wo. und durch wen. Zum anderen geht es aber auch darum, dass diese etwas einseitige Perspektive auf die Frage der rassistischen Gewalt oder des Rassismus überhaupt eigentlich die Entwicklung der letzten, ich sag mal, vielleicht so 20 Jahre, vielleicht kann man auch sagen 50 Jahre, vielleicht muss man auch sagen 150 Jahre, die ja eigentlich eine ganz andere Entwicklung eben auch sichtbar machen, dass die dabei immer ein bisschen hinten runterfällt. Worüber spreche ich? Ich spreche über die Geschichte der Migration, die ich nicht erst in den 50er Jahren mit der Gastarbeiterinnenanwerbung beginnen lassen würde, sondern natürlich weit vorher. Wir können auch zurückgehen bis in die Zeiten des Kolonialismus oder der postkolonialen Wanderung. Diese Migrationsgeschichte ist eine, die eben, wenn man so will, die Gesellschaft, so wie sie jetzt hier ist und wie wir sie jetzt momentan uns ansehen können, ja in ganz bedeutender Art und Weise mit hervorgebracht hat. Ja? Also diese Idee, man könne sozusagen eine Gesellschaftsanalyse haben, die nur auf den Rassismus fokussiert, ohne eigentlich die Veränderungen der Gesellschaft durch die Migration, und ich sage, nenne mal den Begriff der Kämpfe der Migration, den viele von euch sicherlich auch kennen, womit nicht unbedingt jetzt Protestformen im Sinne von Demonstrationen gemeint sind, sondern auch schon zum Beispiel das irreguläre Übertreten von Grenzen, die bloße Tatsache, dass Migration sich vollzieht, ganz egal, ob sie eigentlich regulär erlaubt ist oder nicht. Das alles sozusagen muss eigentlich für uns auch ein Anschlusspunkt sein für eine Gesellschaftsanalyse, weil ansonsten, wie gesagt, unsere Perspektive eigentlich eine Schieflage erhält. Die Schieflage besteht dann darin, dass auch Errungenschaften eben dieser Kämpfe der Migration aus dem Blick geraten, sowas wie die Veränderung zum Beispiel des Staatsangehörigkeitsrechts, die dazu führt, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung plötzlich ganz anders aussieht oder der Staatsbürgerinnen, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Das sind sozusagen Marker, die wichtig sind, um zu verstehen, was die jetzige Gesellschaft eigentlich ausmacht. Das versucht genau der Begriff des Postmigrantischen sozusagen gemeinsam einzufangen, also weder von den Errungenschaften der Einwanderungsgesellschaft zu sprechen, noch nur den Aspekt des Rassismus zu fokussieren, sondern gerade auch sowohl erfolgreiche Kämpfe der Migration und die Gleichzeitigkeit von einer Zunahme rassistischer Positionierungen feststellen zu können, ohne das eben, wie gesagt, einseitig auflösen zu wollen. Die postmigrantische Gesellschaft, wie gesagt, zeigt sich zum einen durch diese Form der Polarisierung aus, zum anderen eben aber auch dadurch, dass es zu einer Pluralisierung in der Gesellschaft kommt, was bedeutet, dass sowas wie Mehrsprachigkeit, biografische Bezüge auf verschiedene Orte in der Welt, transnationale Migration, eine gesellschaftliche Realität werden, die man immer bei den Fragen der Rassismuskritik eben mit eigentlich einbeziehen muss. Das bedeutet auch, Migration nicht mehr als Sonderfall zu begreifen, nicht mehr als Extrathema, was irgendwo untergebracht werden muss, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Thema, das sich in allen Bereichen und insbesondere eben auch in der sozialen Arbeit an ganz verschiedenen Stellen Relevanz bekommt. Wir können feststellen, dass genau diese Entwicklung, eigentlich diese migrationsgesellschaftliche Entwicklung, überhaupt nicht ausreichend sich bisher widerspiegelt eigentlich in den in dem, was die Pädagogik uns sozusagen anbieten kann. Wir können feststellen, dass es zwar durchaus Ansätze gibt, wie eben den der Migrationspädagogik zum Beispiel, der eben nicht mehr versucht, wie es noch die interkulturelle Pädagogik gemacht hat, auf Kultur zu fokussieren, auf die Andersheit bestimmter Gruppen zu fokussieren, sozusagen damit auch eine Andersheit festzuschreiben, die sich eben auch niederschlägt in spezifischen Formen von Ausschlüssen. Die gibt es durchaus, wie gesagt, mit sowas wie zum Beispiel migrationspädagogischen Ansätzen, die nicht mehr so stark Fragen von Kultur fokussieren, sondern stark in den Aspekt der strukturellen Ausschlüsse. Wir denken an die Arbeiten von Paul Metscherill, von Klaus Melter und anderen, die genau das stark in den letzten Tagen, in den letzten Jahren versucht haben zu fokussieren und sozusagen damit auch diesem Primat der interkulturellen Pädagogik etwas entgegenzusetzen. Wir können allerdings feststellen, dass das natürlich in doppelter Hinsicht eigentlich noch nicht ausreicht. Denn zum einen können wir feststellen, dass diese Ansätze überhaupt nicht in gleicher Weise wie zum Beispiel der interkulturellen Pädagogik überhaupt rezipiert wird. Also ich weiß nicht, die Studierenden, die hier sind oder auch die Lehrenden, die hier sind, kennen das sicherlich. Wenn es im Seminar um Migration geht, dann ist man sofort bei der Frage von kultureller Andersartigkeit. Das ist sozusagen immer das allererste Thema, noch lange, lange bevor die Ersten auf die Idee kommen, dass es vielleicht auch um strukturelle Ausschlüsse geht, vom Wahlrecht, vom Arbeitsmarkt und so weiter. Das heißt, sie haben sich eben einfach überhaupt noch nicht so weit verbreitet, wie man sich das wünschen könnte, sind noch nicht in der gleichen Weise aufgenommen worden, wie es eigentlich gesellschaftlich angemessen wäre. Zum anderen ist natürlich ein Problem dieser Ansätze, dass sie sehr häufig eigentlich darauf fokussieren, etwas zu kritisieren. Ja, es geht dann immer um Reflexivität. Also wir müssen darüber nachdenken, was wir dort tun. Das ist sozusagen auch ein starker Aufruf der migrationspädagogischen Ansätze, der total wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, was man eigentlich tut, welche Formen von Grenzziehungen man auch in der sozialen Arbeit wiederum vornimmt oder in der pädagogischen Praxis. Das Problem ist nur, dass nur das zu reflektieren natürlich auch noch nicht zu einer neuen Praxis eigentlich führt, ne? Sondern dann am Ende Reflexivität zu so einer Art neuem Softskill für Sozialarbeitende wird, wo man quasi seinen eigenen Kompetenzbereich damit ausbauen kann, dass man unheimlich gut über alles Mögliche nachdenken kann und immer ganz genau weiß, was man da gerade macht. Das heißt aber noch nicht, dass man jetzt eigentlich die besseren Tools in der Hand hat, um tatsächlich auch zu einer anderen Praxis zu kommen.
Ja, eins der Tools, was in letzter Zeit vermehrt diskutiert wird, aber bis vor kurzem gar nicht so relevant gewesen ist, ist die Erinnerung an all die eher gruppenbezogenen, communitybezogenen Ansätze der sozialen Arbeit. Ja, es gibt eine Geschichte sozialer Arbeit in der Settlement-Bewegung, in Strategien tatsächlich Arbeit mit Gruppen, für Gruppen und für das Gemeinwesen zu entwickeln, die in der deutschen Tradition ziemlich abgerissen ist. Nicht zuletzt, weil diejenigen, die diese Ansätze verfolgt haben, auch im Kontext des Nationalsozialismus zum Teil in die Emigration gezwungen worden sind oder selbst verfolgt worden sind und auch, weil sich soziale Arbeit als eine soziale Arbeit in Deutschland im Kontext eines Wohlfahrtsstaates artikuliert, der auf individuelle Rechtsansprüche hin orientiert ist. Und das ist auch etwas gewesen, woran die Profession lange investiert hat, nämlich diese individuellen Rechtsansprüche auszuweiten und damit auch sozusagen sozialstaatliche Errungenschaften für ihre Klientinnen zu erweitern und vergrößern. Und das macht natürlich auch Sinn, das weiterhin zu tun. Andererseits muss man sagen, wir haben einen ähnlichen Vortrag, wie wir das heute machen, im Dezember vor unseren Kolleginnen aus der universitären Sozialpädagogik gehalten. Und haben dort auch über diese Frage, was passiert eigentlich mit der sozialen Arbeit in der Migrationsgesellschaft, geredet. Und da hat ein Kollege gesagt, naja, soziale Arbeit ist schon an allen Ecken und Enden knapp. Also wir haben sowieso nicht genug Geld, um für unsere Klienten zu arbeiten. Wenn wir jetzt auch noch ganz viele andere Leute mit einbeziehen sollen in die Angebote, die wir machen, wo soll das Geld denn herkommen? Ja, das können wir doch gleich vergessen. So, und wir waren uns da nicht so ganz sicher darüber, ob das jetzt eigentlich eine Absage ist oder eine Analyse. Analytisch ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad eine angemessene Perspektive, die eben heißt, wir werden nicht in dem Ausmaß sozusagen soziale Dienstleistungen, Orte sich zu treffen und so weiter vorhalten können, wie sie eigentlich gebraucht werden, sondern wir werden sozusagen an vielen Punkten weiter mit dem Mangel umgehen müssen. Und dieser Mangel öffnet auch das Interesse der sozialen Arbeit für Perspektiven von Selbstorganisation und Empowerment. Das sind alles Strategien, die eigentlich aus einer präwohlfahrtsstaatlichen Zeit herrühren und jetzt in der postwohlfahrtsstaatlichen Zeit wieder aufgenommen werden sozusagen. Gleichzeitig sind es Strategien, die Strategien der Aneignung von unten sind, also die Strategien, die wir selbst verwenden, wenn wir für uns selber einsetzen, die Strategien, die Leute in Kontexten der Selbstorganisation einsetzen, und es sind insofern auch Strategien, die eben aus und mit den sozialen Bewegungen formuliert werden. Und insofern ist es natürlich gut, an Traditionen anzudocken, wie an eine Perspektive des Empowerments, die aus den US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen kommt. Und das ist genau das, was im Moment gerade passiert. Es gibt einen Wandel auch oder eine Öffnung der Konzepte sozialer Arbeit. Das hat nicht nur mit der migrationsgesellschaftlichen Debatte zu tun, sondern eben ganz stark mit postwohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen. Verzeichnet ist das Ganze vielleicht so grob unter Ansätzen wie dem Capability Approach, den auch andere sozusagen hier im Raum sicherlich kennen. Also Perspektiven, die ausgehen von einer subjektorientierten Perspektive, versuchen, subjektive Bedürfnisse, Anliegen und Fragen Fragen zu verknüpfen mit größeren Zusammenhängen der Gerechtigkeitsanalyse. Also das ist die Stärke des Capability Approaches, danach zu fragen, was brauchen eigentlich Menschen, um ein gutes Leben zu führen? Und der verknüpft sich relativ leicht aus meiner Sicht mit Perspektiven des Empowerments und der sozialen Bewegung. Und hier, denke ich, ist ein Arbeitszusammenhang, an dem man weiterdenken kann, aber der ist eben noch gar nicht so umfassend bestellt. Und das heißt ganz praktisch, alle diejenigen, die sich jetzt denken, was könnte das denn heißen, Empowerment in der sozialen Arbeit, Selbstbemächtigung oder so, werden im deutschen Kontext auf relativ wenig Literatur stoßen und werden versuchen müssen, diese Fragen, was das heißt, zu entwickeln. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich längst Praxiszusammenhänge, die in diesem Kontext arbeiten, Selbstorganisationen, an die man anschließen kann, aber eben keine aus meiner Sicht hinreichende Theoriebildung. Da wird jetzt an verschiedenen Ecken, auch in Bachelor- und Master-Thesen und so weiter, tatsächlich dran gearbeitet und dran zu arbeiten sein. Ja, das ist so die eine Perspektive, mit welchen Theorien und auch Bündnistheorien kann man denn eigentlich arbeiten. Die andere ist die Frage, womit beschäftigt sich eigentlich die soziale Arbeit? Und Klaus Melter, den Juliane eben schon erwähnt hat, hat in seiner Studie, die er im Jahr 2006 gemacht hat, hat er unter anderem festgestellt, dass sich die soziale Arbeit sehr wenig mit den aufenthaltsrechtlichen Problemen beschäftigt, die ihre Klientinnen haben, und hat festgestellt, es gibt so eine Art Doppelbödigkeit. Ja, also die Nutzerinnen der sozialen Arbeit haben diese Probleme und tauschen sich darüber aus. Die Sozialarbeiterinnen denken, die Jugendlichen und Erwachsenen, mit denen sie arbeiten, haben diese Probleme vielleicht gar nicht, weil sie nicht an sie herangetragen werden, weil sozusagen die Sozialarbeiterinnen im Moment noch zusammengesetzt sind, wie sie sind, nämlich aus Personen, die überwiegend selbst keine aufenthaltsrechtlichen Probleme haben und insofern auf dieses Thema gar nicht stoßen. Und es führt so weit, dass sozusagen Sozialarbeiterinnen im Moment noch sagen, wir sind nicht zuständig für aufenthaltsrechtliche Konflikte, mit denen unsere Klientinnen zu tun haben. Das verändert sich aber natürlich mehr und mehr, dass man sich nicht nur für sozialpädagogische Fragen sozusagen zuständig fühlt, sondern eben tatsächlich an grundlegende Fragen von Status und sozialer Inklusion und sozialen Handlungsmöglichkeiten andocken kann. Woran kann sich soziale Arbeit in diesem Zusammenhang orientieren? In einer Linie sicherlich sich bewusst zu machen, was sind eigentlich die Perspektiven, Themen, Anliegen und Handlungsformen aus aktuellen Kämpfen der Migration. Und eine These, die hier sicherlich viele kennen, ist eine Perspektive der Autonomie der Migration, die darauf abhebt, dass Leute ihre eigenen Interessen formulieren und dass Autonomie der Migration heißt, sich Möglichkeiten anzueignen. Und das ist natürlich eine Strategie, sozusagen, die sich mit so aneignungstheoretischen Perspektiven in der sozialen Arbeit grundsätzlich verknüpft, wo man sagen kann, wo sind denn eigentlich Fluchtpunkte für so eine soziale Arbeit, die tatsächlich ihre Klientinnen und die Probleme oder Herausforderungen, vor denen die stehen, auch zum Ausgangspunkt macht. Also das heißt vielleicht schon mal in dem Kontext, wo müsste sich soziale Arbeit eigentlich in diesen Konflikten, die wir eingangs angesprochen haben, stärker artikulieren. Dann sicherlich sozusagen verbunden mit einer Perspektive von unten. Und eine Perspektive von unten heißt in diesem Zusammenhang statusmäßig gesehen einer Perspektive der Migration.
Genau, da würde ich gerne auf ein Beispiel eingehen. Ein Beispiel, was, glaube ich, den meisten hier im Raum, also jedenfalls gerade denjenigen, die hier sind, die in der Gruppe engagiert sind, ja bestens vertraut ist, nämlich die Refugee-Proteste, die es seit dem Jahr 2012 gegeben hat. Meines Erachtens ist es vielleicht ein bisschen steile These, aber ich glaube, man kann sie halten, ist auch diese ganze Willkommenskultur, die sogenannte des Jahres 2015 und 2016, doch auch insbesondere eigentlich im Kontext genau dieser Proteste zu verstehen. Wir erinnern uns zurück, Mohamed Rahespa, ein in einer Würzburger Sammelunterkunft lebender Asylbewerber, nahm sich Anfang 2012 im Angesicht der Verzweiflung über seine bevorstehende Abschiebung und über diese Unterbringungssituation das Leben. Daraufhin formierte sich ein Protest, der zunächst in einem kollektiven Marsch einer Gruppe von Geflüchteten von Würzburg nach Berlin bestand. In Berlin dann verstetigte sich der Protest, in dem zunächst ein Hungerstreik vor dem Brandenburger Tor stattfand und dann hier der O-Platz hier in Kreuzberg besetzt wurde. Eine Zeltstadt wurde aufgebaut und über 2 Jahre lang auch gehalten, selbst über den Winter. Und die Forderungen, die aufgestellt wurden, lauteten Abschaffung der Residenzpflicht, Aussetzen des Dublin-II-Verfahrens und ein Bleiberecht für alle. Die Forderungen waren schwierig. Ich glaube, alle oder viele hier im Raum haben ihre eigene Geschichte auch mit diesem Protest und der Schwierigkeit, den zu unterstützen oder überfordert sich zu fühlen, dabei das zu tun. Es war auch immer ein bisschen die Frage, wer ganz genau wird eigentlich wie in den Protest mit einbezogen? An wen kann man eigentlich diese Forderungen überhaupt adressieren? Ist das irgendwie eine Geschichte, die man quasi an den Senat in Berlin richtet oder muss das eigentlich woanders hingehen? Wenn ja, wie macht man das? Es gibt, wie gesagt, vieles, was man zu den Protesten sagen könnte. Natürlich, ich möchte eigentlich nur auf zwei Aspekte eingehen. Zum einen möchte ich noch mal herausstellen, dass es eben den Aktivistinnen gelungen ist, die Segregation, die mit dem Leben in den Sammelunterkünften einhergeht, zu durchbrechen. Sie haben sich über die Residenzpflicht hinweggesetzt und sind zumindest, kann man das für Berlin, glaube ich, so sagen, im Zentrum der Stadt zu einer sehr sichtbaren Gruppe geworden. Plötzlich waren Geflüchtete, die sonst eigentlich eben separiert in Unterkünften irgendwo außerhalb lebten, Teil der Berliner Stadtbevölkerung. Lauter Leute hatten plötzlich Geflüchtete als Freundinnen oder Freunde. Geflüchtete arbeiteten in Shops hier irgendwo um die Ecke. Irgendwie gab es diese Plus-1-Regelung von allen möglichen Clubs. Man bezahlt aber ein bisschen mehr und das wird läuft sozusagen zurück irgendwie zur Unterstützung des Protests. Das heißt, man kann eigentlich schon sagen, dass in allen möglichen Zusammenhängen plötzlich auch von Geflüchteten gesprochen wurde, weil sie sich eben in einer Weise Raum genommen haben, der sie einfach unübersehbar gemacht hat. Und da in diesem Zuge haben sie eben auch recht viel Unterstützung erfahren, eben auch von Nicht-Geflüchteten, wobei auch das natürlich ein eigenes Kapitel für sich ist, warum diese Unterstützung dann vielleicht am Ende auch nicht stark genug sein konnte, um eine Zerschlagung dieses Protestes abzuwenden. Ein tragisches Moment dieser Proteste ist sicherlich, dass diejenigen, die diese Protagonisten eigentlich dieses Protests waren und die jahrelang und unermüdlich gekämpft haben, eigentlich am meisten verloren haben, wenn man so will, weil eigentlich niemand von ihnen am Ende einen sicheren Aufenthaltstitel bekommen hat. Viele von ihnen entweder ohne Papiere weiter hier leben müssen oder auch schon abgeschoben worden sind. Einige sind gestorben inzwischen. Viele, wie gesagt, müssen sich durchschlagen, ohne dass sie eigentlich das erreicht haben, was sie mit dem Protest eigentlich erreichen wollten. In einem größeren Maßstab würde ich aber doch sagen, dass diese Proteste schon erfolgreich waren, denn eine ganze Reihe von Forderungen wurden zu Beginn 2015 dann doch erfüllt. Zum Beispiel wurde die Residenzpflicht tatsächlich in vielen Bundesländern abgeschafft. Im Sommer 2015 wurde Dublin II für eine ganze Zeit ausgesetzt, wie wir uns erinnern können, und die Gesundheitschipkarte für Geflüchtete wurde eingeführt. Eine ganze Reihe dieser Lockerungen wurde dann auch sofort wieder zurückgenommen im weiteren Verlauf des Jahres 2015 und dann auch weiter in 2016. Dennoch waren das erstmal Errungenschaften, von denen man sagen kann, dass sozusagen genau diese Proteste eigentlich nochmal den sozusagen allen, die sich in der sozialen Arbeit betätigen, aufgezeigt haben, um welche Fragen es eigentlich geht und was eigentlich die Bedarfe und die Bedürfnisse der Leute sind, die eben dort sehr selbstbewusst vorgetragen worden sind.
Ja, vielleicht sozusagen nochmal in Anschluss an diese Belange und Bedürfnisse. Das ist auch einer der Gründe, warum soziale Arbeit ausgerechnet in diesem Feld der sogenannten Migrationssozialarbeit so konfliktreich ist. Weil es Leute gibt, die ihre Belange und Bedürfnisse formulieren, damit unmittelbar an die Grenzen des Aufenthaltsgesetzes stoßen, an die Grenzen des deutschen Primats stoßen. Und das heißt, soziale Arbeit ist da mit einer Gruppe von Leuten im Bündnis, die sozusagen sich im Zweifel auch gegen gesetzliche Regelungen ihre Möglichkeiten erschließen müssen, die so entrechtet und rechtlos sind wie keine andere Gruppe in der sozialen Arbeit, zumindest sozusagen als Gesamtgruppe und die in so starkem Maße wie keine andere Gruppe Gewährleistungsproblematiken ausgesetzt sind. Also das heißt, selbst dann, wenn ich einen Rechtsanspruch auf etwas habe, bekomme ich das einfach nicht, weil das nicht da ist wegen irgendeiner Verwaltungskrise oder anderen nicht vorgehaltenen Institutionen und Möglichkeiten. Und das heißt, so sind wir ja auch eingestiegen, dass die soziale Arbeit mehr als in allen anderen Bereichen eigentlich aufgefordert ist, nicht zu sagen, wir sind hier für alle und alle möglichen Belange zuständig, sondern sich in sehr viel stärkerem Maße positionieren muss, und zwar in ihren Handlungen und auch in ihren Positionen. Also zum Teil wird uns das so praktisch deutlich, also wenn Sozialarbeiterinnen beispielsweise in Brandenburg in einer GU arbeiten und aus einem Dorf kommen, in dem diese GU sich befindet, und ihre pure Tätigkeit in dem Feld wird ihnen als politische Stellungnahme ausgelegt, und das ist es eben auch, wenn das soziale Klima in dem Dorf so ist, sozusagen, dann müssen plötzlich Leute, die das gar nicht vorhatten, sich politisch positionieren, einerseits durch ihre pure Tätigkeit, andererseits auch durch die Aussagen, die sie treffen. Andererseits, das geht ja hier rum, dieses Papier, der DBSH positioniert sich, auch der AKS München positioniert sich zu der Frage, wie soll sich soziale Arbeit eigentlich zu Abschiebungen stellen. Das sind auch Fragen, die vor einigen Monaten noch gar nicht so auf der Tagesordnung waren und die sich auch für uns als Hochschullehrenden auf eine neue Weise stellen. Ja, also wir sind jetzt plötzlich mit Studierenden konfrontiert, die zu uns sagen, ich arbeite hier mit Leuten zusammen und die sollen abgeschoben werden oder ich muss dabei zusehen, dass das passiert, was soll ich eigentlich tun? Ja, und an denen wir auch mit unseren fachethischen Debatten, in denen wir einfach nur sagen, ja, das ist aber nicht das, was soziale Arbeit tun kann, das ist eben widerspricht dem Fachethos soziale Arbeit, gar nicht so weit kommen, zumal natürlich auch viele sagen würden, und in Deutschland ist ja genau diese Frage, was ist denn sowas wie ein Professionsethos soziale Arbeit, auch immer wieder umstritten. Wir sind vielleicht doch zuständig für Rückkehrberatung oder Abschiebung oder so, wenn das angemessen ist oder so. Also das ist eine Debatte, wo wir sagen können, okay, im Moment können wir uns da auf professionsethische Standpunkte stützen und können einfach sagen, das ist nicht angemessen, ja, aber dieser Standpunkt besteht nur solange dahinter hinreichend Leute stehen, die diesen Standpunkt abstützen. Also das ist eben sozusagen bei allen großen Glaubenssätzen so der Fall, dass man das nicht zementieren kann, sondern dass man es praktisch machen muss. Und das heißt, eine Strategie ist natürlich darauf, mit professionsethischen Argumentationen zu reagieren. Das tun wir, das tut der DBSH oder das haben wir auch im Kontext von Fragestellungen rund um die Berliner Gemeinschaftsunterkünfte getan, wo wir auch versucht haben, nochmal grundlegend durchzubuchstabieren, was eigentlich die Aufgabe sozialer Arbeit in dem Feld ist. Aber was kann ich denn eigentlich den Studierenden, die mit mir mit dieser Frage kommen, sonst noch sagen, ja, und eine Antwort, die man darauf finden kann, ist natürlich zu überlegen, was gibt es denn sozusagen in meinem Handlungsspielraum für Möglichkeiten, also was für Gestaltungsspielräume habe ich tatsächlich in meinem Handlungsbereich, ja, da ganz genau hinzugucken, wo werden eigentlich meine Handlungsspielräume verengt und wo bestehen für mich noch Möglichkeiten. Ihr kennt vielleicht auch diesen Fall süddeutschen Jugendamtsleiters, der Kinder in Obhut genommen hat, als eine Familie von der Abschiebung bedroht gewesen ist, weil er gesagt hat, es gibt das Problem, dass die Kinder in dem Land, dass sie abgeschoben werden, dass deren Kindeswohl nicht gewährleistet ist. Wenn wir das hier in der Bundesrepublik gewährleisten müssen, dann müssten wir es ja eigentlich auch im Falle einer Abschiebung gewährleisten. Das können wir nur machen, wenn wir die Kinder in Obhut nehmen. Also das sind natürlich Strategien sozusagen der konsequenten Auslegung des eigenen Auftrags, den man so hat. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Strategien, die genutzt werden, ohne dass die offen und überall reformuliert werden. Also Fragestellungen wie, wo müssen meine Klientinnen schlafen, wenn sie von der Abschiebung bedroht sind. Das sind solche individuellen Strategien, die Sozialarbeiterinnen finden und zu denen sie zum Teil auch sozusagen individuell ihren Klientinnen als Möglichkeiten eröffnen. Dazu gehört aber auch aus meiner Sicht, das sage ich auch den individuellen Studierenden, zu benennen, wo sind eigentlich meine Grenzen, ja, also sozusagen ich als individuelle Sozialarbeiterin kann tatsächlich die Abschiebung meiner Klientin aller Voraussicht nach, wenn ich sie nicht juristisch verhindern kann, kann ich sie individuell nicht verhindern. Und das heißt, wo sind denn dann eigentlich meine anderen Handlungsmöglichkeiten? Was kann ich denn tun, wenn ich sage, das ist mein fachlicher Anspruch, mein fachlicher Auftrag, Leute nicht in einer Situation zu sehen, in der sie gewaltsam von ihrem Lebensort weggebracht werden. Das bedeutet, ich muss als Sozialarbeiterin Zeit haben für diese sogenannten fallübergreifenden Tätigkeiten. Ich muss Zeit haben, mich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen, mich mit strategischen Fragen auseinanderzusetzen, mich zu vernetzen und offen dafür einzusetzen, dass diese Aufträge, die sich die Gesellschaft für einen Teil ihrer Mitglieder gibt, dass die realisiert werden können. Und da ist der Punkt, wo ich denke, sozusagen, also da sozusagen muss soziale Arbeit deutlich konfliktorientierter werden. Und das heißt eben, das habe ich schon einmal eingangs gesagt, nicht mehr alle Aufgaben wahrzunehmen, sondern an bestimmten Punkten Schwerpunkte zu setzen. Ein Beispiel, was für mich relativ inspirierend gewesen ist in diesem Zusammenhang, ist ein Fall, der hier auch durch die Presse gegangen ist, den auch einige von euch vielleicht kennen, der Fall in der Notunterkunft in Berlin-Karlshorst, wo es sozusagen ein Bündnis gegeben hat zwischen dem Heimleiter und dem Team sozusagen, was es rund um den Heimleiter gegeben hat und Geflüchteten, die in der Unterkunft gewohnt haben. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir mehr Einfluss auf unsere Lebensbedingungen gewinnen und haben versucht zu analysieren, was ist eigentlich für eine Situation, die wir hier vorfinden in der Notunterkunft. Und da finden wir halt eine Reihe von Leuten vor, die bereit sind zu versuchen, mehr Selbstorganisation voranzutreiben. Und wir finden eine Reihe von Leuten vor, die entweder individuelle oder egoistische oder eben auch konservative Interessen formulieren. Und da hätte man jetzt sagen können, in einem klassischen Ansatz sozialer Arbeit, wir müssen jetzt mit allen mal so ein großes Plenum machen oder brauchen einen Heimbeirat oder was auch immer und müssen mit den Leuten darüber reden, was wollt ihr jetzt in der Situation? Und dabei wäre rausgekommen, dass sich die konservativen Kräfte in der Unterkunft durchsetzen, die sagen, wir brauchen aber jemanden, der das regelt. Das muss hier hart und autoritär strukturiert und organisiert werden, weil wir keine Alternative kennen oder sehen für so viele Leute, die noch keine gemeinsamen Regeln besitzen oder dabei sind, die für sich zu etablieren. Ja? Und dort hat sich der Heimleiter gemeinsam oder hat sich das Team um den Heimleiter gemeinsam mit den Bewohnerinnen, die an so Selbstorganisationsprozessen interessiert waren, dafür entschieden, diese Selbstorganisationsprozesse voranzutreiben. Das gilt da natürlich, verantwortliche Entscheidungen zu treffen, auch für alle, das ist schon relativ klar. Aber dann eben sozusagen sich möglicherweise auf eine partikulare Gruppe hin zu orientieren, wenn ich das in meinem Fachethos vertreten kann. Und das würde ich sagen, ja, das kann ich sozusagen, wenn es um die Ausweitung der Möglichkeiten von allen geht, dann kann ich mich nicht in erster Linie auf die konservativen Kräfte in meinem Kontext stützen. So. Und das ist jetzt eine gewagte These, weil man eben immer sagt, soziale Arbeit muss für alle da sein. Und ich würde es aber anders vertreten in diesem Zusammenhang, weil ich glaube, dass wir ansonsten da quasi also sozusagen unserem fachlichen Anspruch tatsächlich auf lange Sicht nicht gerecht werden können, sondern den fachethischen Kern verlieren, für den wir eigentlich eintreten oder für den viele anfangen zu studieren oder für den wir auch selber eintreten. Also das heißt insofern durchaus möglicherweise partikularer zu argumentieren und auch zu handeln und da würde ich anschließen an eine Position, die aus politischen Initiativen formuliert worden ist, also zum Beispiel von TransAct. Die haben mal gesagt, wir unterstützen diejenigen, die noch für viele andere Verantwortung übernehmen. Also das ist der Punkt sozusagen. Ja, das ist, wenn ich nur einen begrenzten Rahmen habe, in dem ich entscheiden kann, was ich tue, dann ist das zunächst mal der Ansatz, auf den hin ich mich orientiere. So. Und so würde ich jetzt auch argumentieren, wenn ich sage, wir müssen uns stärker den sozialen Bewegungen der Selbstorganisation zuwenden, in den konkreten Situationen, aber auch sozusagen situationsübergreifend vielleicht.
Wo sind wir? Wir sind so lange gelauscht.
Ja.
Nein, wollen wir hier benennen? Wir sind noch nicht im Besten.
Ja, genau.
Oder? Ja. Ich mache noch ein bisschen weiter. Könnt ihr noch? Wie lange reden wir eigentlich schon?
Ein Weilchen.
Ja, okay, wir machen es kurz. Ein weiterer wichtiger Punkt, der jetzt in der letzten Zeit ja auch sehr stark immer wieder diskutiert wurde oder der jetzt wahrscheinlich sich auch in sehr vielen Institutionen eigentlich jetzt sozusagen nochmal neu thematisch wird, ist die Frage, wie ganz genau geht jetzt eigentlich die soziale Arbeit mit diesen gestiegenen Bedarfen aufgrund von Migration eigentlich um. Wir können feststellen, das, was ja überall gesellschaftlich passiert, dass nämlich immer wieder mit Erschrecken und Erstaunen festgestellt wird, ach, es gibt Migration, verdammt, wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Das ist leider natürlich auch weiterhin in vielen Bereichen der sozialen Arbeit eigentlich immer noch so ist. Insofern, als zum Beispiel sehr kurzfristig Studienplätze aufgestockt werden, dann aber beschlossen wird, das reicht, wenn man das für ein Semester macht zum Beispiel, weil jetzt kommen ja auch gar nicht mehr so viele und wahrscheinlich werden da gar nicht mehr so viele Sozialarbeitende gebraucht. Das ist also sozusagen eigentlich ein Ernstnehmen der Tatsache, dass Migration dauerhaft stattfindet und das eben eigentlich auch erfordert, dass man entsprechende Strukturen dafür schafft, um sozusagen darauf gewappnet zu sein, eigentlich nach wie vor nicht passiert. Was wir feststellen können ist, das hatte ja Barbara am Anfang schon angesprochen, diese zunehmende Verehrenamtlichung von sozialer Arbeit, die ist auf der einen Seite, denken wir, durchaus auch positiv zu sehen, weil es nämlich bedeutet, dass eine ganze Gesellschaft eigentlich so eine Frage wie die, wie geht man eigentlich mit Migration um, zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt. erklärt und das eben nicht mehr als Spezialistinnenaufgabe quasi irgendwo an den Rand delegiert oder eben sogenannte Professionelle. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich in vielen Fällen, dass das, was eigentlich Menschen normalerweise als Rechte zusteht, eher als Gefälligkeiten gewährt werden. Ja? Also wenn eben nicht mehr klar ist, dass Menschen einen Anspruch haben auf eine bestimmte Form von Unterbringung, von, keine Ahnung, ausreichender Ernährung, von Beratung, sondern ich davon abhängig sind, ob sich Ehrenamtliche finden, die das jetzt gerade mal übernehmen wollen, sich um die Unterkunft zu kümmern oder eben um die Beratung, dann ist das einfach ein Problem, weil es bedeutet, dass eigentlich die Rechte derer, die kommen, beschnitten werden. Ein weiteres Problem an der Verehrenamtlichung ist, dass sie sehr schnell eben in einen Modus des Pragmatischen verfällt. Das heißt, Pragmatismus ist dann das Gebot der Stunde. Es gibt hier Probleme, die müssen wir anpacken und die müssen gelöst werden. Und das bedeutet natürlich schnell auch, dass man eigentlich sich in so einer Art postpolitischen Situation befindet. Ja? Also man kann eben nicht mehr sozusagen politisch darüber nachdenken, wie eigentlich eine bestimmte Situation gestaltet werden soll, sondern alles muss eben möglichst schnell geregelt werden und das sozusagen ist immer schwierig, gerade wenn es eigentlich darum geht, weiterführende Überlegungen oder Reflexionen darüber anzustellen, wie gerade eigentlich Hilfeprozesse in einem ganz bestimmten gesellschaftlichen Setting überhaupt aussehen. Kommen wir zum Fazit. Bitte schön.
Ja, also ich glaube, das Wesentliche von meiner Seite habe ich schon gesagt. Ich glaube, sozusagen zentrale Perspektive ist nicht weniger, gibt es eine kritische soziale Arbeit, sondern gibt es eine konfliktorientierte soziale Arbeit, die sich auch weniger als solidarisch, sondern stärker als bündnisorientiert versteht, also die weniger darauf orientiert, quasi wie gehen wir solidarische sozusagen Zusammenarbeit mit entrechteten Klientinnen ein, sondern stärker in Bezug auf die Frage auch sozusagen tatsächlich des eigenen professionspolitischen Kerns hin agiert und sagt sozusagen, unsere Orientierungen sind auch die Orientierungen, die mit den Bedürfnissen und Anliegen unserer Klienten sich verbinden. Ja? Und sozusagen insofern ist es eigentlich eine bündnisorientierte und konfliktorientierte soziale Arbeit, glaube ich, für die man da eintreten kann. Gleichzeitig ist sie nicht zu denken, unabhängig von, und das hattest du jetzt mit dem Element der Verehrenamtlichung schon angesprochen, mit grundsätzlichen sozialpolitischen Fragen, um die es da gehen muss. Also sozusagen, es geht natürlich nicht nur um dieses Feld, sondern es geht ganz grundsätzlich um die Frage, wie sehen gesellschaftliche Beziehungen aus, wie sieht da Bündnisfähigkeit und Solidarität aus, um die auch zu kämpfen ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass, ob wir uns das aussuchen oder nicht, konfliktorientierter zu agieren, andere uns diese Konflikte nötigenfalls halt auch aufnötigen. Und das ist das, was im Moment gerade auch passiert. Und das wird auch so weitergehen, also auch inklusive der Angriffe auf den professionspolitischen Kern selbst. Und das eine Positionspapier zur sozialen Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften hat auch schon entsprechende Reaktionen der AfD hervorgerufen, so wie das natürlich viele Sozialarbeiterinnen im Moment gerade erleben. Also das erleben wir auch in Hellersdorf oder so, wo die Alice-Salomon-Hochschule ist, dass die AfD sich natürlich sehr stark dafür interessiert, wie soziale Arbeit sich eigentlich positioniert und verhält. Also insofern werden diese Konflikte auf uns zukommen. Jetzt in Hellersdorf geht es mehr um die Frage, sozusagen, wie weltanschaulich neutral muss soziale Arbeit eigentlich sein? Darf es dort überhaupt eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Fragen geben? Oder findet dort bereits eine Frühideologisierung statt, so wie die AfD das formuliert? Also sozusagen diese Fragestellung, die kommen auf die soziale Arbeit ohnehin zu. Und insofern wird es Zeit, dass wir sie offensiver selbst gestalten.
Dankeschön. Ja. Dann vielen Dank euch beiden erstmal für den Einblick, die Analysen. Euch brennen vielleicht die Fragen schon unter den Nägeln. Nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, wir machen 10 Minuten, Viertelstunde Pause. Ist eine Bar, da könnt ihr euch gerne erfrischen. Es gibt da auch eine kleine Spendenbox.
Genau. Also wir machen das ja alles so selbstorganisiert und freuen uns natürlich über Groschen in der Spendenbox, die das Ganze ein bisschen unterstützen.
Und dann gibt es auch noch eine kleine Liste, die liegt auch mit am Eingang. Willst du dazu auch noch kurz was sagen?
Ja, bitte eintragen. Genau, ich wollte mich auch nochmal bedanken für den sehr interessanten und
umfangreichen Überblick.
Ja, ein paar Fortschritte durch alles Mögliche. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Beiträge nach der Pause. Dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen freier an einzelnen Schwerpunkten ins Gespräch, weil es waren jetzt wirklich viele unterschiedliche Schwerpunkte. Ne?
Danke.
Genau, dann sehen wir uns einfach
10 gleich
Minuten
wieder, oder?
10 Minuten.